Wir sind in Kapitel 7, Gruppentheorie und Charaktere, und haben letztes Mal gesehen, was aufbaubare Gruppen sind. Warum wir im Kontext dieser Vorlesung interessant sind, das werden wir heute erleben. Ich möchte anfangen mit einem technischen Lemma und möchte anhand des Lemmas auch nochmal wiederholen, was Aufrichtbarkeit eigentlich ist. Lemma 7.2. Die ganze Zeit in diesem Kapitel ist G eine endliche Gruppe. Manches, was ich erzähle, stimmt auch für unendliche Gruppen, aber wir werden sehen, dass wir an einigen Stellen die Endlichkeit ganz explizit brauchen. Danke für das Licht, Stefan. Hier sei jetzt N ein aufrichtbarer Normalteil davon. G, das ist mein Zeichen für Normalteiler, Standardzeichen. Und N soll aufrichtbar sein. Und es soll auch die Faktorgruppe G modulo N aufrichtbar sein. Kontext dieser Art von Resultat nützlich ist? Lachen ist erlaubt.
Ja. Also ich bin ja sehr versucht, Galois-Theorie zu sagen.
Oh, ja. Generell Auflösbarkeitsdinge, stimmt. Aber speziell dieses, man hat eine Gruppe und man sieht zwei Teile, die auflösbar sind, dann ist das ganze Ding auflösbar.
Ja.
Moment, da hätte ich mal anders eine Idee. Aber ja, danke für den Punkt, was dabei Leute sind. Ah, interessant, weil ich jetzt gedacht habe, dass fünf Leute den gleichen Pavlov-Reflex haben.
Also für Induktionsargumente.
Genau, wenn die Gruppe endlich ist, dann kann ich mit Induktion argumentieren, machen wir das auch. Gut. Es gibt hier jetzt, special in dieser Vorlesung, Beweis durch Bild mit Erläuterung. Und dann frage ich, ob Leute wollen, dass ich manche Dinge nochmal ausführlich hinschreibe. Aber eigentlich kann man sich dann ein Bild klar machen, was passiert, mit ein bisschen Notation und mit ein bisschen Argumentation drumherum. Und dafür wiederholen wir erstmal, was heißt denn, dass N auflösbar ist? Wie kann ich diese Eigenschaft fassen?
Ja, wenn es so eine Kette von Normalteilern gibt, also sozusagen, dass wir Untergruppen H0 bis HN haben und H0 ist identisch, also die das 1-Element und
ja.
HN ist G und dann hat man so eine Kette.
Genau, und dann braucht man eine Eigenschaft für diese Kette über die Faktorgruppen. Was muss für die Faktorgruppen gelten?
Die müssen arisch sein.
Richtig. Danke. Jetzt haben wir also N. Ich mache erstmal wirklich so ein Bild. Irgendwo hier oben läuft die Gruppierung. Die gucken wir uns noch nicht an. Wir gucken erstmal den Normalteiler N an. Und jetzt finde ich also da drin etwas. Vielleicht möchte ich dem noch gute Namen geben. H war gerade da. Das finde ich ganz gut. N ist also jetzt HM. M. Dann habe ich jetzt da drin eine Untergruppe H, M-1 und so weiter. Irgendwo hier unten ist dann so ein H0. Das ist die triviale Untergruppe. Das sind immer Normalteilerbeziehungen. Und die Faktorgruppen sind arisch. Für den auflösbaren Normalteiler N. Jetzt wissen wir, dass die Faktorgruppe auch auflösbar ist. Das heißt, wenn wir jetzt in die Faktorgruppe gucken, dann sehen wir dort auch solche Untergruppen, die ineinander liegen und die immer normal in der nächsten sind und die Faktorgruppen sind arisch. Faktorgruppen von Faktorgruppen sind ein bisschen nervig, aber es gibt Isomorphiesätze. Das haben wir alle gesehen. Ich kann also so eine Faktorgruppe, zum Beispiel G modulo, also G in G modulo N kann ich jetzt mir eine, fangen wir mal mit einer Untergruppe an. Die kommt daher, dass ich eine Gruppe nehme, die oberhalb von N liegt, in G, und dann die Faktorgruppe bilde. Das heißt, alle Untergruppen bekomme ich auf diese Art und Weise. Heißt also, wenn ich die Struktur von G modulo N verstehen möchte, in diesem Sinne mit so einer Kette von Untergruppen, dann reicht es, wenn ich die Untergruppen verstehe, die sozusagen volle Urbilder sind in G. Ich fange also an mit G modulo N, habe da meine Kette. Und dann nehme ich jedes dieser Dinger, betrachte das volle Urbild in G und bekomme dann eine Kette, die oberhalb von N liegt. Das heißt, ich fange hier bei H an N, dann gehe ich irgendwie weiter. Sagen wir mal, N hat jetzt noch eine Doppelidentität als M0, denn N ist ja auch das einzige Element der Quadratgruppe. Jetzt gehe ich hier nach oben, dann habe ich da so ein M1. Weiter, dann habe ich irgendwo oben G gleich MK. K kommt auch noch zu N. Und die Stückchen, die ich hier sehe, sind auch abisch. Und wir klären gleich mal warum. Was ist jetzt hier los? Nehmen wir mal das hin. M1 modulo N. Das ist isomorph zu G modulo N modulo M1 modulo N. Das ist ja immer wieder das, den wir meinen. Naja, und da ich hier in der Faktorgruppe ja weiß, dass diese Kette daher kommt, dass die Faktorgruppen der Faktorgruppen abig sind, müssen aufgrund der Isomorphie-Eigenschaft dann diese Faktorgruppen, die ich hier sehe, ebenfalls abisch sein. Und was ist noch wichtig, damit es überhaupt klappt mit dieser Konstruktion, wenn ich einen Normalteiler habe in der Faktorgruppe G modulo N und dann das Vorbild in G betrachtet, dann wird das ein Normalteiler Gruppe G. Muss man sich kurz überlegen, das ist nicht völlig offensichtlich, aber deswegen klappt das. Das heißt, diese Untergruppen, die ich hier bekomme, diese Vorbilder sind wirklich auch wieder normal. Im nächsten, also wenn ich das in G mache, kriege ich einen Normalteiler von G. Wenn ich es in so einer Zwischengruppe mache, bin ich im vollen Orbit da normal. Das ist das gleiche Argument. Das heißt, insgesamt kann ich mir aus der Kette, die ich für N habe, und aus der Kette, die ich für G oder für N habe, eine Kette von Untergruppen basteln, die es insgesamt tut. Gucken wir nochmal hin. Ich benenne die einfach um. H0, bla bla bla, H1 halben. Dann sage ich jetzt halt, ich gehe weiter, M plus 1 und so weiter bis oben. G ist dann M irgendwas. Die Faktorgruppen sind abisch. Das liegt passend ineinander. Also ist die ganze Gruppe leer. Beschwerden, Wünsche? Was soll ich noch hinschreiben? Vielleicht diese Wahl der M's oder so? Wird irgendwas gewünscht, dass ich nochmal ordentlicher hinschreibe, als ich es gerade in dem Bild erklärt habe?
Vielleicht noch einmal, also für mich ist das entscheidend, ein Element der Isomorphie-Satz, der Auswahl des Könntchen.
Ich kann, woher diese Kette kommen kann.
Ja, genau, das würde ich vielleicht, also recht kurz, aber
ja.
Das ist einmal angesehen. Vollen Urbilder genommen haben, das kann man einfach nachrechnen. Und jetzt kommt einmal das Isomorphie-Gedöns. Das heißt, ich verwende I aus 1 bis K ist, das muss ich jetzt hinschreiben, MI modulo N modulo MI minus 1 modulo N. So, und jetzt kommt dieser Isomorphie-Satz aus der Algebra. Das ist isomorph zu MI modulo N minus 1. Und da ich weiß, dass das abisch ist, denn das ist ja eins der Stückchen hier, ist dann auch das abisch. Sowas wie abisch sein wird natürlich übertragen für Isomorphie. Und deswegen konnte ich sagen, dass diese Stückchen abisch sind. Das ist der eine Schritt. Und das war, glaube ich, genau der, den du hattest, oder? Ja.
Super, wunderbar. Schauen wir uns als nächstes eine ganze Serie von auflösbaren Gruppen an. Das ist ja natürlich das Zweiteilen. sind, wenn eine Gruppe gleichzeitig einfach und auflösbar ist, dann ist sie arisch. Und man weiß sogar noch mehr, die ist dann zyklisch von Primzahl abhängig. Was war nochmal einfach? Wann war eine Gruppe nochmal einfach? Ja.
Wenn es genau zwei Normalteile hat.
Mhm, genau. Wenn sie genau zwei Normalteile hat. Genau, die triviale Gruppe und sich selbst. Und die müssen auch wirklich verstehen sein, richtig. Vielen Dank. Jetzt eine Serie von Gruppen, nämlich P-Gruppen. P-Gruppen sind, also P muss eine Primzahl sein, und dann sind P-Gruppen einfach diejenigen Gruppen, deren Ordnung die Potenz, irgendeine Potenz dieser Primzahl ist. P. Nilpotente Gruppen liegen so zwischen P-Gruppen und auflösbaren Gruppen von der Struktur her. Aber da wir den Begriff der Nilpotenz hier nicht brauchen, sage ich das nur für die Spezies. Ja, den ersten Teil können wir fast mündlich machen.
Deshalb haben wir es gerade noch wiederholt. Einfach heißt, wir haben genau zwei Normalteile. Dann müssen diese beiden Normalteile, die sagen wir, uns diese Auflösbarkeitskette geben. Insbesondere ist dann die Faktorgruppe arisch. Dann ist also G arisch. Gut, gar nicht. Beweis durch Hingucken. Warum zyklisch von Primzahlordnung? Naja, in arischen Gruppen sind alle Untergruppen Normalteile.
Sobald also eine Gruppe arisch und einfach ist, müssen die triviale Untergruppe und die große Untergruppe die einzigen Untergruppen sein. Und wie geht das jetzt? Na, bei arischen Gruppen wissen wir,
da ist schon mal klar, es ist eine P-Gruppe, in dem Moment, wo man verschiedene Primzahlen hätte, hätte man Pseudogruppen und so weiter. Es muss also eine Primzahlpotenz sein. Und dann macht man sich klar, dass dann für jeden Teiler eine Untergruppe existiert.
Und da wir nur zwei Untergruppen haben, nämlich die triviale und die ganze große Gruppe, bleibt dann wirklich nur diese eine Primzahl einmal übrig. Mehr geht da nicht. Da kann man auch noch anders argumentieren, aber das ist eine Möglichkeit, wie man da hinkommt.
Erster Schritt, ganz kurz. Zweiter Schritt, muss man nochmal kurz nachdenken.
Gehe in eine P-Gruppe. Okay, halten wir mal ein bisschen was fest. Die hat jetzt Ordnung P hoch n für irgendeine natürliche Zahl. N oder für 0. G könnte die triviale Gruppe sein.
Dann ist sie sofort auflösbar. Was noch? P-Gruppen. Das klingt so, als könnte man ganz gut Induktion machen.
So, Ordnung 1 ist klar, Ordnung P ist auch klar, Ordnung P-Quadrat ist auch klar. Gruppenordnung P-Quadrat sind immer arbitrisch. Okay, das heißt, bei P hoch 3 wird es eigentlich erst wirklich interessant. interessant. Und wie läuft jetzt die Induktion? Wir müssen einen Normalteiler finden, den es auf jeden Fall gibt.
Und mit dem man dann die Gruppe aufteilen kann, Normalteiler und Faktorgruppe, das muss beides kleiner werden. Und dann kann man per Induktion sagen, okay, die kleinen Teile sind auflösbar, dann kommt der mal 7,2 und sagt, alles ist auflösbar, aber wie finden wir so einen Normalteiler?
Haha. Melanie grinst, dann darf Melanie auch was sagen. Wie finde ich in P-Gruppen einen schönen Normalteiler?
Das Zentrum von der P-Gruppe. Ja. P-Gruppe nicht trivial, wenn
die P-Gruppe nicht trivial ist. Dankeschön. Genau so ist es. Das haben wir in der Algebra gelernt. Bei P-Gruppen, wenn die nicht trivial sind, auch das Zentrum nicht trivial. Ha. Sei die Ordnung von G, ist er gleich P. Nicht trivial. Dann ist das Zentrum nicht trivial. Immer ein Normalteiler. Heißt also, was kann jetzt passieren? Möglichkeit 1, das Zentrum ist alles, dann ist die Gruppe abelisch und abelische Gruppen sind auflösbar, gar nicht. Möglichkeit 2, das Zentrum ist nicht alles, dann haben wir jetzt einen schönen, echten Normalteiler gefunden und können irgendwas tun. Ich schreibe mal jetzt noch eine Induktion und damit meine ich, wir argumentieren jetzt mit Induktion über die Ordnung von G.
Formuliere mit Anfang und Voraussetzungen und Schluss und so weiter. Das ist kein Problem. Ich kann das Mündliche jetzt nochmal machen, ganz in Ruhe, ganz ordentlich. Wer wünscht sich das? Niemand. Auch in Ordnung. Dann möge jetzt bitte die Vorfreude steigen, während ich die Tafel wische. Wir beweisen nämlich jetzt nacheinander zwei fantastische Sätze. Mal wieder ein Resultat von Bonzeit. Ich habe am Anfang der Vorlesung ja schon gesagt, ganz viel Motivation für Darstellungstheorie kommt daher, dass Leute immer gemerkt haben, ah, da kann man Sachen über Gruppen mit beweisen. Vielleicht ist es ja eine Theorie, die sich zu verfolgen. Folgenlohn. Damit haben wir uns jetzt wochenlang beschäftigt. Und hier kommt ein solches Resultat.
Seid ihr einfach nur und nicht arm. Weiter sehen wir uns ein Element her, das nicht eins ist.
Konjugierten Klasse von x. Die hat irgendeine Länge, irgendeine Mächtigkeit.
Und wir zeigen jetzt, dass diese Mächtigkeit keine Primzahlpotenz sein kann.
Zwei, die ich naheliegend finde. Erstens, warum ist das interessant? Zweitens, was hat das mit Darstellungstheorie zu tun? Die zweite Frage werde ich im Beweis beantworten. Die erste nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir sehen, warum das interessant ist. Was ist denn die langweiligste Primzahlpotenz, die wir da bekommen könnten? 1, genau. Primzahl hoch 0. Gehen wir mal kurz im Gedanken durch, was da passiert. X ist ein Element aus der Gruppe mit einer konjugierten Klasse, die Länge 1 hat. Was heißt das? Was weiß ich denn über dieses Element X? Ja?
Ich weiß
ich habe es aber anders hingezeigt, aber danke.
Ja.
Es bietet Zeitraum, denn es gibt ja keine anderen Konjugierten, das heißt, alle Konjugierten davon müssen X selber sein. Aha, dann liegt es im Zentrum. Nein, es ist aber eine einfache Gruppe, da ist es mit dem Zentrum so eine Sache. Bei einer einfachen Gruppe kann das Zentrum nur alles oder nichts sein. Nein, nichts, also alles oder eins. Alles ist schwierig, denn die Gruppe ist nicht armisch. Das heißt, das Zentrum muss nicht trivial sein, dann kann da schlecht ein nicht triviales Element drin liegen, fertig. Heißt also, das geht schon mal nicht. Schon sind wir den ersten Fall los.
Angenommen, es sei die Länge der konjugierten Klasse von x 1, dann, das schreibe ich jetzt kurz, denn wir haben ja darüber gesprochen, dann ist x im Zentrum von g. Jetzt frage ich noch einmal nach, wer möchte das Argument dafür, dass das Element x im Zentrum liegt, jetzt nochmal hören, nochmal ausführlich? Daraus schließen wir nach Wahl von x, x ist nicht 1, dass das Zentrum von g nicht nur aus dem Einzelnen besteht. Da g einfach ist, muss das Zentrum dann alles sein. Widerspruch. Sonst wäre G abelsch, aber da steht G ist nicht abelsch. Widerspruch zur Annahme, dass die konjugierten Klassenlänge 1 ist. Das heißt, wenn wir eine Primzahlpotenz haben wollen, muss es eine ordentliche Primzahlpotenz sein. Und genauso machen wir jetzt weiter. Angenommen, wir finden eine Primzahl derart, dass eine nicht triviale Potenz davon diese konjugierten Klassenlänge ist. Angenommen, es sei G prim und Exponenten genannt k. Kann ich jetzt aus n nehmen, denn den Fall 0 haben wir schon ausgeschlossen. K aus n so, dass die Länge der konjugierten Klasse von x genau p hoch k ist. Ich habe immer noch keine Darstellungstheorie gesehen. Aber jetzt, wir nehmen uns jetzt die irreduziblen Charaktere von g. Thank you. jetzt möchte ich ein paar Aussagen festhalten und dann die Charaktere irgendwie sortieren. Was möchten wir festhalten? Charaktere haben einen Kern. Der ist ein Normalteiler der Gruppe. Jetzt hat unsere Gruppe nicht so wahnsinnig viele Normalteiler. Heißt also, der Kern von Charakteren, die nicht gerade der Einzelcharakter sind, besteht nur aus dem Einzelelement. Und jetzt kommt Lemma 6.7. Da stand in Teil B etwas darüber, wann der Kern von etwas mal ein Element der Gruppe im Zentrum liegt, von G modulo Kern des Charakters. Und der Teil B hatte so zwei Möglichkeiten. Ich zitiere den jetzt nochmal genau, denn anhand dieser Möglichkeiten wollen wir jetzt diese Charaktere in zwei Familien aufteilen. Was genau stand da drin? Wir haben da erstmal nur irgendeinen Charakter, der musste noch nicht mal irreduzibel sein. Aber, also im Lemma an sich, aber in Teil B schon. Wenn der irreduzibel ist, stand in dem Lemma, und wir irgendein Gruppenelement haben, derart, dass der Grad des Charakters und die Länge der konjugierten Klasse des Elements teilerfremd sind, dann liegt Kern mal Element im Zentrum von G und Lokern. So, Kern ist 1, das heißt, wir reden über das Zentrum der Gruppe, das ist 1, das heißt, wir können da nicht landen, das heißt, es kann nicht passieren, also die andere Möglichkeit war, dass der Wert des Charakters 0 ist. So, und das heißt, wir sind jetzt in der Situation, das anwenden zu können, aber sehr, sehr speziell. Wenn der Charaktergrad und die Länge der konjugierten Klasse, und ich meine jetzt wirklich Teilerfremd sind. Und was heißt das? Es heißt, P ist kein Teiler des Grades. Wenn das so ist, dann kann von den beiden Möglichkeiten im Lemma eine schon mal gar nicht eintreten, nämlich dass da irgendwas im Zentrum landet. Es muss also die andere eintreten, nämlich dass der Charakter der Null ist. So, dann schreibe ich das mal hin. Wir wenden Lemma 6.7 Teil D an. Aber die anderen können wir jetzt so unterteilen. Es gibt welche, bei denen P ein Teil davon ist, möglicherweise. Die behalten wir dann auf der einen Seite. Und dann gibt es noch welche, bei denen dieser Wert 0 ist, die kommen auf die andere Seite. Auf diese Art und Weise können wir jetzt die Notation geschickt wählen und sagen, wir nummerieren die so durch, dass nach dem Hauptcharakter zuerst die kommen, wo der Charakterwert von x 0 ist, und am Ende kommen die, falls es da welche gibt, wo P ein Teil davon gerade. die Reihenfolge. Gut. P. Ich mach's mal so. Chi. 2 von X und so weiter. Bis Chi. L von X gleich 0. Und P teilt, formuliert also jetzt positiv, P teilt Chi L plus 1 von 1 bis hin zu Chi. Da bin ich noch nicht. Bin ich auch gar nicht. Mhm, ja. Das habe ich auch erzählt. Das haben wir auch. Okay, wunderbar. Dann kommt jetzt die Hauptrechnung mit dem Hauptwitz. Und das ist übrigens Aufgabe 7 von Serie 4. Einer der Gründe, warum ich das machen wollte. Eigentlich ist es so ein Ding, das braucht man nicht. Das spielt in der Vorlesung ansonsten weiter keine Rolle. Sieht aus wie so ein Taschenspielertrick mit Orthogonalitätsrelationen, wo man so ein bisschen damit rumspielt. Aber hier können wir das jetzt benutzen, das ist ganz witzig. Und jetzt sehen wir hier, Aufgabe 7 ist, was war da los? Na, wenn man so ein Element hat, das nicht 1 ist, dann kann man summieren über die Produkte der Charakterwerte einmal von 1 und einmal von dem anderen Element, über alle irreduzierenden Charaktere und es kommt 0 raus. Details sind jetzt aber schon egal, weil jetzt der algebraisch, das haben wir in Kapitel 6 gelernt. Wenn wir die mit irgendwelchen ganzen Zahlen kombinieren, bleiben wir ganz algebraisch und die Summe ganz algebraischer Zahlen ist auch ganz algebraisch. Deshalb haben wir in Kapitel 6 da ein bisschen Zeit investiert. Das heißt, das hier auf der rechten Seite, das ist ganz algebraisch. Schreibt gleich noch irgendein Lemma dazu oder so. Erstmal gucken, wie die Seite geht. Die linke Seite ist dann auch ganz algebraisch. Das ist aber was aus Q. Um ganz algebraisch zu sein, muss das Ding in Z liegen, haben wir uns auch überlegt im Kapitel 6. Und das ist ganz schlecht. P ist eine Primzahl. Widerspruch. So, was nehmen wir jetzt alles ein? Da ging ein Lemma 6,4 dafür, dass die linke Seite nicht algebraisch ist, also quasi für den Widerspruch. Und die rechte ist aber schon algebraisch, da ist im Wesentlichen Lemma 6,5. Das war's. Und jetzt kommt der nächste Zaubertrick. Im nächsten Satz. Und der ist so schön und so wichtig und ist in gewisser Weise eine Motivation für so viel, was hier passiert ist und auch was nächstes Semester in meiner Gruppentheorie 1 passieren wird, dass ich mir einen kleinen Trommelwirbel wünsche. Bitte, Maika. Dankeschön. Super. Danke. Das war mein Trommelwirbel. Witzig, dass so ein paar Leute lauter sein können als meine komplette lineare Algebra. Die muss ich immer sehr ermutigen. Ja, los, los, lauter, lauter. Satz 7,5. Auch wieder hinter uns. Und das ist einer der Sätze von Burnside. Wenn man einen Satz von Burnside hört, dann kann es sein, dass man sofort an diesen Satz denkt. Der ist nämlich wirklich sehr bekannt. Es geht um Gruppen, deren Ordnung durch höchstens zwei verschiedene Primzahlen teilbar ist. Diese Gruppen sind auflösbar. Und wenn man so drauf guckt, gibt es erstmal keinen Grund, warum das so sein sollte. Man beobachtet halt, dass alle Gruppen, die man so findet, die höchstens zwei verschiedene Primteile haben, auflösbar sind. Aber erstmal strukturell ist überhaupt nicht klar, warum das so sein sollte. Warum? Es wurde ganz lange vermutet, es war wirklich eine berühmte Vermutung. Und wir gucken jetzt mal, wie man das mit den Mitteln, die da zu der Zeit da waren, beweist. P to the A, Q to the B Theorem. Was ist da los? Mit dem zweiten Teiler ist übrigens scharf. Das kleinste Beispiel ist A5. Sobald ein weiterer Primteiler möglich ist, muss die Gruppe nicht mehr auflösbar sein. Ja. Jetzt haben wir Spaß von der Art, wie man den in der endlichen Gruppentheorie halt so hat. Sei G ein minimales Gegenbeispiel. Wir nehmen also an, dass der Satz falsch sei. Da wir über endliche Gruppen reden, können wir uns dann ein Gegenbeispiel zum Satz hernehmen mit kleinstmöglicher Ordnung. Das ist dann so ähnlich, als wenn wir per Induktion ermitteln. minimales Gegenbeispiel, minimal bezüglich der Ordnung, das meine ich immer, wenn ich das so sage und ich über endliche Gruppen rede. Und jetzt überlegen wir mal, was wissen wir denn über Untergruppen und Faktorgruppen von G? Naja, Untergruppen haben eine Ordnung, die die Ordnung der großen Gruppe teilt. Und zum Glück gibt es sowas wie eindeutige Primfaktorzerlegung und so weiter. Die Primzahlen, die man in Ordnung von Untergruppen sieht, muss man auch bei der großen Gruppe sehen können, also auch immer nur höchstens zwei verschiedene sein, genauso in Faktorgruppen. Die Voraussetzung, die da steht im Satz mit den Primzahlen, vererbt sich also auf Untergruppen und Faktorgruppen. Primzahl sehen? Nö, denn dann wäre G eine P-Gruppe und P-Gruppen sind auflösbar. Haben wir uns schon klar. Das war irgendein Dilemma, was 6,3, nee, 7,3, keine Ahnung. Ich sollte das wissen. 7,3. Also nicht eins und auch nicht die ganze Gruppe. Aufgrund der Vererbung der Voraussetzungen und der kleineren Ordnung stimmt dann der Satz für den Normalteiler, der ist also auflösbar. Mit der gleichen Argumentation stimmt der Satz für die Faktorgruppe, die ist also auflösbar. Und Lemma 7.2 sagt, dann ist die ganze Gruppe auflösbar. Schade, sollte sie doch nicht sein. Dank Lemma 7.2 wissen wir außerdem, dass G einfach sein muss. Kann G arisch sein? Nö, wenn er genau nicht.
Dann sind sie auflösbar.
Genau, arische Gruppen sind auflösbar. Dieser Situation was sagt. Die Frage ist jetzt noch, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir in eine Situation, dass wir den Satz von vorher annehmen können? Das ist jetzt der wesentliche Witz. Wir nehmen mal die erste Primzahl hier, P, her. Dann wissen wir, na, da die Gruppenordnung wirklich teilt, gibt es eine nicht-triviale P-Süder-Untergruppe. Nicht-trivial im Sinne von, die hat mehr als ein Element, also mindestens P-Element. Warum habe ich da jetzt so drauf rum, dass die nicht nur Ordnung 1 hat? Na, weil wir vorhin schon wiederholt haben, bei nicht-trivialen P-Gruppen ist das Zentrum nicht-trivial. Das ist jetzt eine nicht-triviale P-Gruppe. Das Zentrum ist nicht-trivial. Und die Idee ist jetzt, sich ein Element herzunehmen, x, das nicht 1 ist und im Zentrum von P liegt. Und wir wissen jetzt, dass es sowas gibt. Dass das gerade eine interessante Untergruppe ist. Was finden wir denn da so? Was finden wir alles so im Zentralisator von x? Ein Element klar, x selber auch klar. Was noch so? Ja?
Potenzen von x.
Potenzen von x, richtig. Genau. Was noch? Ja? das ganze Zentrum von P, genau, das ist Abelsch, x liegt da drin, also ist das komplett da drin. Ja, was noch?
Jetzt fangen wir an, grundtheoretisch zu denken. Was bedeutet es, dass x im Zentrum von P liegt? Wie ist das Zentrum nochmal definiert? Wie erkenne ich, dass etwas im Zentrum von irgendwas liegt? Ja, ich habe gerade die Bibel gesehen.
Ja, es kommentiert ja praktisch mit allem.
Es kommentiert mit allem aus P.
Ja, also ist praktisch der Zentralsache also P. Ja.
Nein, andersrum. P liegt im Zentralsache
ja,
von
ja,
X.
Ja.
Genau, da X mit allem aus P kommentiert, liegt P komplett im Zentralsache drin. Und das ist die wichtige Info, die wir jetzt brauchen. Also, danke. Das war witzig, aber mit einer riesigen Lüge, ne? Schön. Schon im Zentralisator zu sehen ist, dann kann hier für den Index nichts mehr übrig bleiben. Dieser Index ist teilerfremd zu P. Heißt das, mit nur einem S, heißt das, dass P kein Teiler ist. Na gut, aber gleichzeitig ist es ja ein Teiler der Gruppenordnung. Wie gesagt, Satz von Lagrange. Die Gruppenordnung ist eine Potenz von P mal eine Potenz von Q. Das teilt das und wird nicht von P geteilt, muss also eine Potenz von Q sein. Also ist jetzt das hier eine Potenz von Q. Ich sehe nicht, was da schief geht. Denn es gibt einen Reflex, der da einsetzen sollte, und wenn der noch nicht einsetzt, will ich ihm wenigstens die Chance geben, dahin zu kommen. Aber der Rest waren ja so Zaubertricks, die im Wesentlichen von erudizierten Charakteren herkamen. Ich bin also hin und her gerissen zwischen, oh, ist das schön, oh, ist das lustig, oh, man denkt nicht, wie jetzt alles auf einmal zusammenkommt. Und irgendwie ist das doof, das ist eine gruppentheoretische Aussage, aber ich habe nicht das Gefühl, verstanden zu haben, was da in der Gruppe jetzt wirklich passiert. Warum ist die auflösbar? Ich kriege ja auch keine Idee, wie ich jetzt in so einer Auflösbarkeitskette finden könnte. Nix, ich weiß gar nichts. Das sind die unbefriedigend. Ja, mit dem Gefühl bin ich nicht alleine. Als das damals so oder so ähnlich gegründet wurde zum ersten Mal, da hat man erstens gesehen, oh super, man kann mit Darstellungstheorie wirklich was machen, da kommen tolle Sachen raus.
Und gleichzeitig regte sich aber auch damals schon bei einigen Leuten so ein Gefühl von, das ist eine Aussage über Gruppen. Warum kann man das nicht mit der Gruppe beweisen? Warum braucht man dieses Hilfsmittel der Darstellungstheorie? Und dieses ganze Zeug über irreduzible Charaktere, da geht ja einiges ein. Warum ist das so? Geht das vielleicht auch anders? Wir sehen noch ein Resultat in dieser Vorlesung. Da werden wir mehr Energie reinstecken müssen, wo das auch so ist. Ein Resultat über Gruppen, über eine besonders schöne Familie von Gruppen. Und man beweist da Dinge und man denkt, wir reden hier über die Gruppe und es geht um Untergruppen und sowas. Warum brauche ich Charaktere, um das zu beweisen? Das geht doch bestimmt auch anders. Und ich lasse es erstmal so stehen und fange an, über dieses neue Thema zu reden. Dann kommen wir zu einem weiteren großen Satz und wieder wird wie Zauberei da irgendwas passieren. Und erst danach komme ich nochmal auf diese, ja, irgendwie eher philosophische Frage zurück. Denn man kann, ich verstehe, wenn Leute sich auf den Standpunkt stellen, Beweis ist Beweis und wie ist mir egal, Hauptsache das stimmt. Ist halt nicht mein Standpunkt. Ich stehe manchmal da und denke, oh, das ist besonders schön oder besonders elegant. Und manchmal denke ich, ja, okay, das funktioniert zwar, aber es ist auch hässlich. Und manchmal denke ich, das funktioniert und es ist auch wunderschön, aber trotzdem ist da noch irgend sowas Ungefühliges dabei. Es ist wunderbar, dass wir noch so viel Zeit haben und ich ja wirklich in die technischen Feinheiten gehen kann. Ich kann sogar noch eine Bemerkung machen. Man kann das, was hier passiert, nämlich noch ein bisschen verallgemeinern. Ich habe mich gerade darüber beschwert, dass man nicht sieht, woher die Auflösbarkeit kommt. Ja, man kann aus der anderen Richtung drauf gucken. Man kann versuchen zu verstehen, was eine Gruppe mit gewissen Eigenschaften davon abhält, einfach zu sein. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und da kann ich hier einen Satz angeben von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Casarin, Casarin, 1990, viel, viel später als der Piero-Alpha-Vogt-Wetter-Satz. Diesen zweiten Satz in Burnside bezogen, sondern auf den ersten, in dem die ganze Magie passiert ist. Hier kann man jetzt wirklich sehen, was die Gruppe daran hindert, einfach zu sein. Denn in dem Moment, wo man diese Situation hat, erzeugt die konjugierten Klasse von X in G einen auflösbaren Normalteiler. So, das nehmen wir. Dann ist das Erzeugnis dieser konjugierten Klasse auflösbarer Normalteiler. So, warum ist das wirklich eine Verstärkung? Na, wenn G einfach ist und nicht arisch und wir einen auflösbaren Normalteiler haben, dann kann der ja nur alles sein oder die triviale Untergruppe. Die Auflösbarkeit sagt uns, es kann nicht alles sein, also es ist die triviale Untergruppe, das geht aber nicht, weil X nicht trivial ist. Das heißt, in der Weise sieht man, dass es wirklich das andere Resultat impliziert, aber es ist in gewisser Weise konkreter. Man kriegt wirklich so einen Normalteiler in die Hand. Und das führt dann zu weiteren Fragen. Also kann man Auflösbarkeit einer Gruppe erkennen an der Auflösbarkeit gewisser Untergruppen? Da gibt es schöne Resultate, die mit konjugierten Klassen zu tun haben. Da kann ich später noch was zu erzählen, wir haben ja Zeit. Dann, was kann man noch machen? Ja, Auflösbarkeit der ganzen Gruppe, auch Auflösbarkeit von Untergruppen. Da gibt es haufenweise Kriterien, die immer was damit zu tun haben, was ist mit einer konjugierten Klasse. Vielleicht auch gar nicht mit der ganzen, vielleicht nur mit einzelnen Elementen aus einer konjugierten Klasse. Und wenn man weiß, was die erzeugen, wenn das gewisse Eigenschaften hat, kann man Eigenschaften der ganzen Gruppe ableiten. Das heißt, in der Richtung ist noch viel mehr. los, was man sich angucken kann. Und manches davon ist auch wieder darstellungstheoretisch begründet, aber manches kommt auch ganz klar aus der lokal-gruppentheoretischen Ecke und könnte Gegenstand einer Gruppentheorie-Vorlesung sein. Ich sag mal Wintersemester 19, 20, Gruppentheorie 2. Mal gucken. Dann reden wir jetzt über Frobenius-Gruppen. Denn das nächste große Resultat, das wir zeigen wollen mit Hilfe von Darstellungstheorie, obwohl es sich um eine rein gruppentheoretische Aussage handelt, das ist das Resultat des Satzes von Frobenius. Und erstmal möchte ich erzählen, was diese Gruppen sind, um die es da geht. Und es gibt verschiedene Charakterisierungen. Hier ist eine. Die heißt Frobenius-Gruppe. Genau dann, wenn folgende Konstellation da ist. Wir brauchen eine echte Untergruppe. Und echt heißt erstmal nur H ist nicht G. Ich möchte aber auch haben, dass H nicht die 1-Gruppe ist. Das heißt, insgesamt wissen wir jetzt, H liegt echt zwischen der trivialen Untergruppe und der großen Gruppe G. Und das Ganze so, dass für alle G aus der Gruppe, die nicht in H liegen, gilt, wenn ich H mit dem Konjugierten von H unter G schneide, dann liegt dann nur das Einzelne drin. So eine Untergruppe H finde mit dieser Eigenschaft, dann nenne ich die große Gruppe Frobenius. Und diese Untergruppen H, H und seine Freunde, also H und die Konjugierten, nennen wir Frobenius-Komplemente. Es gibt später eine andere Untergruppe. Man sagt dann manchmal das Frobenius-Komplement, aber in Wirklichkeit gibt es viele. Und man kann dann zeigen, dass alle zueinander konjugiert und so. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Aber wenn man die Definition einmal hat, dann ist klar, dass man H durch jedes Konjugierte von H ersetzen kann und das wird die gleiche Eigenschaft haben. Das ist immer noch nicht einzeln, nicht die ganze Gruppe und hat immer noch diese Eigenschaft mit dem Schnitt. So, jetzt haben wir hier also so eine Struktur. Und wo sieht man das in der Natur? Na, zum Beispiel können wir uns die erste Reihe anschauen. Da haben wir so eine Untergruppe, die von 1, 2 in der Transposition erzeugt wird. Die ist echt. Also interessant, echt. Nicht einfach noch eine ganze Gruppe. Was passiert, wenn ich eine Transposition, also die davon erzeugte Untergruppe, konjugiere mit einem Element, das nicht 1 und nicht die Transposition ist? Dann kriege ich die von einer anderen Transposition erzeugte Untergruppe. Und diese beiden schneiden sich dann nur in 1. Das heißt, das ist so der Klassiker. Ein kleines Beispiel für eine Frobenius-Gruppe. Auf ähnliche Weise kann man sich überlegen, dass die A4 eine Frobenius-Gruppe ist. Einfach mal selbst drüber nachdenken, was für eine Untergruppe könnte man für das H nehmen. Wie funktioniert das da? Jetzt ist es so, dass das ist eine rein interne Definition. Man guckt in die Gruppe rein und sieht da eine gewisse Situation. Und es kommt im richtigen Leben vor, dass man Gruppen findet, ist mir tatsächlich schon passiert, dass ich Gruppen gefunden habe, oh, das ist eine interessante Eigenschaft, ah, da ist so eine Untergruppe, ah, die hat diese komische Schnittbedingung, sehr spannend, ah, dann ist das ganze Ding eine Frobenius-Gruppe, ah, gut zu wissen. Und dann hat man strukturelle Informationen und kann damit arbeiten. Es kommt also wirklich vor, dass man über diese Eigenschaft herausfindet, dass eine Gruppe eine Frobenius-Gruppe ist. Es gibt auch eine Definition, die aus der Theorie der Kommunikationsgruppen kommt. Manche Leute finden die schöner, handlicher, intuitiver. Und die ist auch zu dieser gleichwertig. Das klären wir im nächsten Lemma. Mit dieser Beschreibung ist es bei vielen Gruppen einfacher, die als Frobenius-Gruppe zu erkennen. Aber es hängt ganz stark vom Kontext ab. G ist eine Frobenius-Gruppe. Sprich, es liegt so eine Untergruppe H mit diesen ganzen Eigenschaften. Da
Wenn es eine Menge Omega wird, mit folgenden Eigenschaften, Omega muss groß genug sein, mindestens zwei Elemente. Die Wirkung von G darauf soll, also erstmal soll G überhaupt darauf operieren. Und die Wirkung soll treu und transitiv sein. Und dann kommt ja noch eine lustige Eigenschaft, die was mit Fixpunkten zu tun hat. Es soll nämlich so sein, dass die Punktstabilisatoren in G nicht trivial sind. Das heißt, es ist möglich, dass Gruppenelemente etwas fixieren. Aber gleichzeitig darf es außer dem 1-Element nichts geben, was zwei Punkte fixiert. Heißt also, die Gruppenelemente, die nicht 1 sind, fixieren entweder gar nichts oder genau einen Punkt. Und so zerlegen sich auch die Gruppenelemente sozusagen in zwei Familien. Die einen, die einen Punkt, also außer der 1. Die einen, die einen Punkt fixieren, die anderen, die keinen Punkt fixieren. Das ist eine andere Möglichkeit, sich Frobeniusgruppen vorzustellen. Zufällig in dem Fall landen, dass einfach außer der 1 gar nichts irgendwelche Fixpunkte hat. Das sind die regulären Gruppen. Das ist nochmal eine andere Familie von Gruppen. Es sind also wirklich all diese Infos wichtig. Treu, transitiv, es gibt Elemente, die was fixieren außer 1, aber nichts fixiert mehr als einen Punkt. Und es gibt tatsächlich eine Verallgemeinerung von dem, was hier steht, zu einer Forschungsfrage geführt, die mich seit 2012 begleitet und die viel schwieriger ist, als man erstmal so denkt. Ganz spannend. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das noch offen ist nach so langer Zeit, nachdem man schon so lange über Frobeniusgruppen redet. Also nochmal, was haben wir hier? Wir haben eine treue transitive Wirkung und jedes Element außer 1 fixiert gar nichts oder einen Punkt. Und wie wir sehen werden später, kann man die Struktur dieser Gruppen gut beschreiben. Da weiß man ganz viel. Wenn man noch mehr wissen will als in dieser Vorlesung, dann ja, kann man mich fragen oder nachlesen oder bei mir eine Spezialvorlesung hören. Da gibt es also wirklich viel, was man machen kann. Und jetzt kann man das doch ganz einfach verallgemeinern und gucken, was passiert, wenn Elemente 0, 1 oder höchstens 2 Fixpunkte haben dürfen. Was weiß man dann? Gellende Lehre. Jedenfalls 2012. Inzwischen weiß man einiges, weil ich inzwischen daran gearbeitet habe, zusammen mit anderen Leuten. Aber ich war total überrascht, dass diese relativ naheliegende Verallgemeinerung so lange nicht angeguckt worden ist. Und dann kann man sich fragen, was ist mit höchstens 3 Fixpunkten, mit höchstens 4 Fixpunkten. Irgendwann ist die Frage dann zwar immer noch theoretisch lustig, aber nicht mehr schön, nicht mehr gut handhabbar. Und die Resultate sind dann auch nicht mehr so interessant für Anwendungen, aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich ein andermal. Jetzt gucken wir erstmal, warum dieses Lemma stimmt. Ich mache mal den Kommentar. Der Kommentar hilft, weil man dann genau weiß, was man zu tun hat, um von der einen Richtung in die andere zu kommen und andersrum. Aber ich führe das nicht aus, weil das nämlich eine Möglichkeit ist für eine Person, sich einmal kurz klar zu machen, was da passiert und das hier vorzurechnen. Das ist dann eine extra Übungsaufgabe zum Vorrechnen. Für die Leute, die noch müssen. Was ist die Beweisung? Na, die kurze Richtung ist die, dass man eine Menge Omega hat, die so ist, wie das da steht. Und dann guckt man sich die Punkte an. Man nimmt einen Punkt, den Stabilisator davon und zeigt, dass der sowas ist wie diese Untergruppe H, die gesucht ist. Das ist die einfache Richtung. Die etwas schwierigere Richtung ist die, dass man jetzt ausgehend von dieser Frobeniusgruppenstruktur sich so eine Menge Omega konstruieren muss und dann die entsprechende Wirkung und diese ganzen Eigenschaften haben will. Da gebe ich aber jetzt einen Tipp, wie man auf diese Menge kommt. Man nimmt nämlich einfach die Nebenklassen von HMG. Die Menge dieser Nebenklassen ist etwas, worauf G auf ganz natürliche Weise wirkt, nämlich durch Multiplikation von rechts. Dann hat man eine Wirkung, da muss man sich einfach nur überlegen, warum ist es treu, warum ist es transitiv, warum hat man diese ganzen Eigenschaften? Was hat das damit zu tun, mit dem, was hier steht? Und dann kommt das so raus. Das sind meine
sehr weitreichenden Hinweise. Das muss man einfach einmal aufschreiben und in Ruhe durchdenken und gucken, dass man nichts vergessen hat. Und das ist dann der Beweis für diese Gleichwertigkeit der beiden Definitionen. Also einmal A als Punktstabilisator wählen und dann Dinge zeigen, dass die eine Richtung und die andere Richtung ist die Wirkung von B auf jeden Punkt A. Vorsicht, das ist nur eine Menge, keine Gruppe im Allgemeinen. Wenn man diese Charakterisierung nimmt, dann kann man auch nochmal gucken bei der S3. Oder wir können jetzt mal das andere Beispiel nehmen, die A4. Da haben wir so eine Menge Omsa. Die Menge 1 bis 4. Die A4 wirkt darauf treu. Transitiv. Die Punktstabilisatoren sind nicht trivial. Aber es gibt eben auch kein Element, das mehr als einen Punkt fixiert. Ist da alles erfüllt. Und dann sieht man auch, dass S4 zum Beispiel nicht geht. Da gibt es Elemente, die zwei Fixpunkte haben. Gut. Frobeniusgruppen sind das letzte Thema, das wir hier so richtig ausführlich behandeln in der Vorlesung. Das ist auch das letzte prüfungsrelevante Thema. Und einer der Gründe, es gibt mehrere Gründe, warum das so schön ist, die in dieser Vorlesung zu behandeln. Erstens sieht man nochmal Darstellungstheorie im Einsatz und wie sie tolle Dinge für gruppentheoretische Aussagen möglich macht. Und zweitens sind Frobeniusgruppen einfach eine schöne Familie von Gruppen, sehr klassisch. Das ist alles ziemlich alt, womit wir jetzt anfangen. Ja, doch, ich denke, das können wir jetzt noch beweisen. Ja, vielleicht kürze ich ein paar Rechnungen ab, aber wir beweisen jetzt ein technisches Lemma, das ist die Grundlage für ein Prinzip, das wir dann später Induktion oder Fortsetzung oder so von Charakteren nennen würden, wenn es einen zweiten Teil zu dieser Vorlesung gäbe. Aber ich kann auch in der letzten Vorlesung ein bisschen was dazu erzählen, wenn das gewünscht wird. Man darf ja jetzt Wünsche äußern, von Luke läuft hier rum. Einfach sagen, wenn Sie irgendwas schreiben finden und mehr wissen wollen. Wir fangen jetzt also an mit einer Frobenius-Gruppe G mit Frobenius-Komplement H. Jetzt nehmen wir einen Charakter her von H, der soll irreduzibel sein und nicht der Hauptcharakter. Dass wir ausgehend von diesem Chi eine Klassenfunktion von G konstruieren. Wir wollen also quasi das Chi fortsetzen auf ganz G. Es soll eine Klassenfunktion rauskommen und am liebsten hätten wir noch mehr Eigenschaften. Ich fange mal an zu schreiben, nach dem Motto, wünsch dir was. Erstmal brauchen wir die Definition. Was ich da hinschreibe, ist nämlich so formuliert, dass erstmal gar nicht klar ist, warum das eine vernünftige Abbildung ist. Wir müssen also wirklich bei Adam und Eva anfangen. Sei Psi wie folgt definiert. Gut, wir wollen da Elemente aus G einsetzen. Erste Möglichkeit. G kommt aus G und G ist in die Gruppe H hinein konjugiert. Nicht das einzige Element, aber ist in die Gruppe H hinein konjugiert. Könnte ich das irgendwie geschickt schreiben?
und auch nicht 1. Vielleicht. Das Gefühl, das wäre schöner gegangen, aber was ich damit meine, ist, dass in H ein Element gibt, was nicht 1 ist und was zu diesem G konjugiert ist. Das steht da, oder?
Wenn das Element noch durchstreichst, dann war es schon.
Danke. Das passiert, wenn man es zu schön machen will. Gut, darüber kann ich ja nochmal nachdenken. Vielleicht fällt mir für die Zukunft was ein, dass ich das noch schicker hinkriege. So. Ich brauche dieses konkrete konjugierte in H, denn auf Elemente aus H kann ich Chi anwenden. Und die Idee ist, wenn G so ist, dass ich so ein x finde, sodass g um x in h liegt und nicht 1 ist, dann soll psi von g definiert sein als der Charakterwert von diesem konjugierten g um x. Jetzt gibt es noch den anderen Fall, kann sein, dass g nicht nach h einkonjugiert ist. Von G nach C, die auf konjugierten Klassen konstant ist. Insbesondere ist es eine Abbildung. Und es geht noch besser. C ist als ganzzahlige Linearkombination von irreduziblen Charakteren von G schreibbar. Auf H übereinstimmen. Andersrum, Psi, Eigenschein von H ist Chi. Gut, während ich wische, bitte ich darum mal zu überlegen, warum nicht klar ist, dass das eine Abbildung ist. Wo ist der Haken?
Ich denke, es könnte halt von x abhängen, je nachdem, wie man da reinkommt. Also.
Genau, wie man da reinkombiniert. Kann ja sein, dass man das Element auf zwei verschiedene Arten, also mit einem X, einem mit Y, da als kombiniertes sieht. Und warum sollten dann die Bilder gleich sein? Das ist erstmal ein bisschen.
Also hier ist ja auch eine Klassenfunktion. Also
genau, damit wird es gleich was zu tun haben. Aber es ist eine Klassenfunktion auf H. Konjugiert seinen G und konjugiert seinen H ist nicht dasselbe. Das heißt, da ist ein bisschen Arbeit zu tun. Aber ja, genau das, was du angesprochen hast, ist der Punkt. Nur weil man, wenn man nach H rein konjugiert ist, dann kann das ja auf unterschiedliche Weisen gehen. Es kann sein, dass es mehrere Konjugierte von G gibt, die in H liegen. Und dann ist erstmal nicht klar, warum dann immer der Wert der gleiche sein sollte. Weil ja die Konjugation aus G kommt und nicht in H stattfindet. Das heißt, da ist noch irgendwas los. Ja.
Warum haben wir denn den Fall mit H ohne 1 extra? Unten haben wir doch aber auch das 1G dann mit drin. Also das,
ja, das heißt, das 1-Element, ansonsten hätte man sozusagen zwei verschiedene Möglichkeiten, das 1-Element auszubilden. Wir wollen ja wirklich eine Fortsetzung haben. Psi und Chi sollen auf dem 1-Element den gleichen Wert annehmen.
Ja.
Und dann ist es sinnvoll, dass man da unten, also die einzige Möglichkeit, zum 1-Element von gewählt zu sein, ist ja das 1-Element zu sein. Und es ist so einfacher hinzuschreiben. Ja, das ist einfach, ich habe es oft so gesehen und habe nie daran gezweifelt, dass es so einfach hinschreibbar ist. Ansonsten muss man halt, ja, kann sein, dass das andere ähnlich einfach ist, aber ich glaube, ich überlege gerade, ob es immer so gemacht wird. Ja, habe ich nie drüber nachgedacht. Ich fand es immer irgendwie klar, auch um so für mich selbst nochmal zu klären, die nicht-trivialen Elemente von H sind interessant. Und die anderen, wir sehen das später nochmal. Die nicht-trivialen Elemente in H und seinen Konjugierten sind in gewisser Weise interessant. Und die anderen. Was wir also sehen, greift philosophisch ein bisschen vor auf etwas, was später kommt. Und das könnte ein Grund sein, warum es in der Literatur heute so dargestellt wird. Und warum ich es auch damals in meiner eigenen Darstellungstheorie-Vorlesung so gelernt habe. Das würde das erklären. Das ist die beste Erklärung, die ich gerade habe. Na gut, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Erstmal, warum ist es so abgelaufen? Der zweite Fall ist unproblematisch. Wir haben schon besprochen, dass der erste Fall der ist, in dem wir einmal nachschauen müssen, was da los ist. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die Situation her, dass G mit zwei Gruppenelementen X und Y nach H hinein konjugiert wird. Konjugiert sind, dann wäre alles schön. Müssen wir also versuchen, da irgendwie hinzukommen. So, ich möchte mal das G hoch Y anders schreiben. G hoch Y ist dasselbe wie G hoch Y. Wie will ich das machen? Entschuldigung, ich habe gelesen. G hoch x ist dasselbe wie g hoch y mal in Klammern y minus 1 mal x. So, das sieht dann nichts aus, aber ist dann gleich wichtig. Also g hoch x kann ich so schreiben, denn y und y hoch minus 1 kürzen sich weg, dann bleibt das x genau übrig. Dieses Element liegt in h. Dieses Element liegt auch in h. Wenn ich zeigen könnte, dass das in H liegt, hätte ich die gewünschte Konjugation von dem einen zum anderen in H gefunden. Und das ist ja die, die uns reicht, um zu zeigen, dass die Charakterwerte übereinstimmen. Und wie zeige ich, dass dieses Element in H liegt? Na, angenommen nicht. Eigenschaft. Das ist jetzt ein Gruppenelement aus G und nicht aus H. Das heißt, H geschnitten mit dem konjugierten H hoch dieses Zeug ist dann 1. Liegen beide in H. G hoch X liegt jetzt aber auch in H hoch dieses Zeug, denn es ist ja etwas aus H hoch dieses Zeug. Das heißt, auf einmal liegt jetzt G hoch X in diesen beiden. Deswegen haben wir das so komisch geschrieben. Wir sehen das einmal selber in H, das ist klar, G hoch X kommt aus H. Aber durch diese merkwürdige Schreibweise sehen wir, dass es auch etwas aus H hoch dieses Element ist. Also liegt in beiden. Also im Schnitt, aber da G nicht 1 ist, denn wenn G 1 wäre, könnte es ja nicht nach H oder 1 konjugiert sein, ist es insgesamt nicht möglich. Das ist so ein bisschen vertagt. Das ist eine typische Art und Weise, die Frobenius-Gruppeneigenschaft zu benutzen. Davon gibt es ganz viele Spielarten. Als nächstes kommt Klassenfunktion. Das heißt, jetzt brauchen wir zwei Elemente aus G, die konjugiert sind, und wir müssen nachweisen, dass dann das Psi dort das gleiche macht. Ist erstmal okay soweit? So, das war der einzige Fall, der kritisch war. Den mussten wir uns angucken. Der Rest ist in Ordnung. Nächster Schritt. Gut, G und H aus G, A aus G, und die Konjugation soll so sein, G und A gleich H. Zu zeigen, Psi von G gleich Psi von H. Gut, gucken wir mal kurz, in welchen von den Psi-Fällen wir jetzt landen. Kann es sein, dass G und H in unterschiedlichen Fällen landen, was wir bei Psi machen? Dann würde es ja heißen, das eine ist nach H rein konjugiert und nicht 1 und das andere nicht. Aber die sind ja zueinander konjugiert, das geht nicht. Das heißt, wir sind mit beiden im ersten Fall oder mit beiden im zweiten Fall. Ach, wie schreibe ich das denn auf? Das ist der gleiche Fall vor. Es liegt die gleiche. So, bei abschnittsweise definierten Abbildungen, dass ich immer nicht weiß, wie ich das dann nennen soll, dass sie im gleichen Abschnitt sind, sozusagen. Ich schreibe mal, es liegt der gleiche Fall aus der Definition von Psi vor. Weil die zueinander konjugiert sind. Okay, dann haben wir jetzt also. Fangen wir mal an mit, die sind beide nach H rein konjugiert. Das heißt jetzt also, sei X aus G und meine G aus H und 1. Dann muss für der gleiche Fall vorliegen, dann existiert auch ein, sagen wir mal, Epsilon aus G mit der Eigenschaft, dass H hoch Epsilon in H hoch 1 liegt. Und jetzt müssen wir das Argument von oben im Prinzip nur wiederholen. Ich schreibe das nicht nochmal hin. Wir haben uns ja klar gemacht, wenn zwei zueinander konjugierte Sachen in H liegen ohne 1, dann sind die schon innerhalb von H konjugiert. Das ist das Argument, das wir dann in Wirklichkeit vorhin gemacht haben. Das ist die Macht der Frobenius-Gruppeneigenschaft. Hier haben wir das Gleiche. Wir haben G hoch irgendwas und H hoch irgendwas. G und H sind konjugiert, also sind auch diese beiden Elemente zueinander konjugiert. Dann sind sie in H konjugiert. Ja, aber das heißt, dass Psi den gleichen Wert annimmt, deshalb bei Phi den gleichen Wert annimmt. Ich schreibe es einfach mal so hin, E und E und X und H und Y in H kombiniert, C oben, also ich komme insgesamt raus, C von G hoch H, nee, C von G, ich möchte das jetzt ordentlich machen, C von G ist das gleiche wie Chi von G hoch X. Das ist die Definition. Das ist das gleiche wie Chi von H hoch Y, weil die beiden in H konjugiert sind. Und das ist dasselbe wie Chi von H nach Definition, was Chi mit solchen Elementen macht. Zweiter Fall. Für beide liegt es nicht vor, dass sie zu etwas aus H ohne 1 konjugiert sind. G und H sind nicht, ich schreibe mal in H ohne 1 hinein konjugiert. Ja, aber dann ist klar, dass für beide das gleiche gilt. Denn für beide ist dann einfach der Wert Chi vom 1-Element, der hat dann gar nichts mit den Elementen zu tun. Diese Eigenschaft, dass wenn Elemente in der großen Gruppe konjugiert sind und in einer Untergruppe liegen, dass sie dann auch schon in dieser Untergruppe konjugiert sind, das nennt man Kontrolle von Fusion. Wer das schon mal gehört hat, das ist der Zusammenhang. Okay, wir haben, ist schon fertig. Was haben wir jetzt schon gezeigt? Wir haben gezeigt Abbildung, Klassenfunktion. Was uns noch fehlt, ist diese Darstellbarkeit als Linearkonjunktion und so weiter. Ich denke, das ist hier ein ganz guter Schnitt, da mache ich nächste Woche weiter. Dankeschön.